die Medikamente, die dann für die Narkose sorgen, die setzen einfach generell den Stoffwechsel auf ein Minimum. Das heißt, der Sauerstoffverbrauch vom Körper per Natura ist das erstmal, das können wir schon mal wiederholen, glaube ich.
Ja, so. Nein, das gehört dazu.
Ja. Die Geschichte mit den Hirnzellen, die sterben während der Narkose, da kann ich dazu schlicht und einfach nur sagen, einfach eine Geschichte.
Ja, also das ist das was ich, was auch immer, was ich auch immer meine oder versuche den Patienten, wenn sie mit mir darüber sprechen, zu vermitteln, während der Narkose ist man eigentlich besser überwacht als sonst im ganzen anderen Leben.
Ja.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um die Anästhesie, um die Narkose während eines Eingriffs und was das eigentlich ist. Und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der sich damit richtig auskennt. Ja, das ist der Dr. Al-Kayat, Anästhesist hier bei uns Klinik Belle Etage. Gerard, vielleicht erzählst du kurz was zu dir.
Ja, ich bin Narkosearzt, betreue die Klinik wenigstens seit 6,5 Jahren hier mit. Und nebenher kümmere ich mich auch um andere Aufgaben in der Klinik. Aber im Vordergrund ist nicht nur die Narkose, wenn wir von Anästhesie reden, sondern da geht es um das gesamte operative Ablauf, also vor der Narkose die Vorbereitung und nach der Narkose.
Ja, okay. Genau, also viele Patienten reden wenig über Narkosen, aber einige haben auch deutliche Bedenken. Erzähl doch mal, was ist Anästhesie, was ist das überhaupt, was macht der Anästhesist?
Ja, das ist der Erste, der die Hand gibt, wenn der Patient reinkommt und der Letzte, der den Patienten verabschiedet im Aufwachraum und dazwischen kommt der Chirurg mal und die anderen ganz kurz.
Okay, aber also das heißt, ich jetzt daraus, der Anästhesist ist ein notwendiger Dienstleister für den Chirurgen, damit der überhaupt arbeiten kann.
Es ist natürlich ein Dienstleister des Chirurgens und in dem Spiel zwischen Chirurgie und Anästhesie ist es der Advokat des Patienten während der Narkose. Also wenn man das jetzt mal schön und nett sagen kann, der eine schneidet einen Mensch und könnte ihn wehtun und so weiter und der andere versucht ihn all diese Unannehmlichkeiten abzuwehren und schauen, dass wenn es nötig mal irgendwas Blut verliert oder Flüssigkeit verliert, dass das alles ersetzt wird.
Genau, also ich glaube, das ist eine wesentliche Information. Letztlich geht es darum, dass ein Eingriff ohne Schmerzen durchgeführt werden kann.
Absolut, und dass das auch machbar wird.
Ja, genau. Ja, Folie 3 habe ich da mal was rausgesucht. Wie geht denn das eigentlich? Was macht ihr denn da so?
Ja, also das Ganze beginnt erstmal natürlich so wie bei dem chirurgischen Fach. Man muss erstmal den Patienten genau kennenlernen. Man muss genau spezifisch auch diesen Patienten kennenlernen über alle seine Vorerkrankungen, seine Vormedikamente, die er nimmt. Das ist absolut wichtig, auch für die Durchführung der Anästhesie, für die Betreuung, für die perioperativen Sachen. Das muss alles noch genau geschaut werden. Dann wird der Patient natürlich informiert, was passiert mit mir. Und dann erklären wir ihm natürlich alle Schritte. Und zwar werden die Schritte so erklärt, dass auch eher die Angst weggenommen wird, als das dann plötzlich beängstigend wird. Und das ist schon mal auch eine wichtige Sache. Schlussendlich ist die Narkose eigentlich was Angenehmes.
Ja.
Und dieses Bewusstsein versucht man schon vor der Operation beim Patienten dann so ein bisschen eher in den Vordergrund auch zu stellen, dass er das weiß. Ja, später dann, sobald dann der Patient in den OP-Saal reinkommt oder in den OP-Bereich erstmal reinkommt, wird er dann seine Infusionskanüle bekommen, dann bekommt er was zur Beruhigung, dann wird alles so ein bisschen vorbereitet. Jetzt mal auch insbesondere bei Da Vinci-Operationen gibt es noch mehr Vorbereitungen, die dann sich auf die Lagerung später beziehen.
Ja.
Und ja, danach geht es in den OP-Saal. Ja, im OP-Saal ist schön auf der Folie zu sehen, hier so ein Narkosegerät. Ja,
auf der linken Seite, genau.
Genau, das ist halt, nachdem dann die Narkose eingeleitet wird, werden die Luftwege abgesichert.
Ja.
So heißt das mit einfachen Worten, der Patient wird während der Narkose künstlich beatmet. Das ist aber keine Spezialität jetzt vom Roboter oder sonst von irgendeinem urologischen Eingriff, sondern bei allen Vollnarkosen in der Regel gibt es eine Beatmung. Nur dieses Einführen von dem Beatmungsschlauch, wie man das so nennt, und das Ausführen, das kriegt alles der Patient nicht mit.
Ja,
in Kürze sagen wir häufig den Patienten, also so rede ich mit meinen Patienten, da kommt eine Sauerstoffmaske und während sie den Sauerstoff ein- und ausatmen, nach etwa 30 Sekunden nehmen Sie wahr, dass irgendjemand versucht, Ihnen zu erklären, die Operation sei vorbei. Das ist aber die Wahrheit.
So, ja, so also das. Kann ich tatsächlich bestätigen. Ich hatte auch, weiß ich nicht, schon 3 oder sowas Narkosen. Und letztlich ist das so. Ja. Aber du hast jetzt von einer allgemeinen oder Vollnarkose gesprochen. Gibt es noch andere Formen der
ja, Narkose? Ja, ja. Es gibt natürlich andere Formen der Anästhesie. Jetzt mal reden wir dann nicht nur von Narkosen. Also schon bei den Narkosen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja. Da können wir auch gleich darauf eingehen. Aber es gibt immer die Möglichkeit, fängt bei einer Lokalanästhesie an, was so jetzt normalerweise der Anästhesist völlig überflüssig ist.
Das kennen wir natürlich auch. Also bei kleinen Eingriffen oder beim Zahnarzt
kennt man das häufig.
Macht das der Zahnarzt natürlich selber. Oder?
Aber dann gibt es andere Formen, da ist dann mehr Körperregionen komplett betäubt. Mhm. Und da redet man von der regionalen Anästhesie. Ein klassisches Beispiel, wie du das kennst aus der Urologie manchmal, wenn die Ausschabung der Prostata ansteht. Okay. Manche mögen das, dass dann die untere Körperhälfte, was wir nennen so die Spinalanästhesie oder die eine oder andere Dame kennt das von der Geburt, die Epiduralanästhesie zur Schmerzlinderung. Also diese Formen gibt es und wir können das auch machen bei bestimmten Fällen hier in der Klinik Belletage. Aber sowas machen wir normalerweise nur, wenn der Patient ausdrücklich will, ich möchte genau das haben, weil ein Gefahr gegenüber jetzt mal der Vollnarkose, wo man sagt, Narkose ist gefährlicher, ich möchte wach bleiben und nur das.
Genau, das ist ja so manchmal das, was Patienten sagen. Also, da weiß ich nicht, irgendwelche Hirnzellen könnten absterben oder sowas. Warum ist das nicht so bei der allgemeinen Narkose?
Ja, also bei der allgemeinen Narkose muss man so verstehen, man fährt Windows runter halt. Also das Bewusstsein, was da ist, die Aktivitäten, die Hirnaktivitäten, die da ist, die wird man für eine vorübergehende Zeit mit Medikamenten im Prinzip heruntergefahren. Und die Medikamente, die dann für die Narkose sorgen, die setzen einfach generell den Stoffwechsel auf ein Minimum. Das heißt, der Sauerstoffverbrauch vom Körper per Natura ist das erstmal, das können wir schon mal wiederholen, glaube ich.
Ja, also, nein, das gehört dazu. Ja. Ja. Okay. Du hast das Telefon nicht leise geschaltet.
Ja, ich habe es heute leise geschaltet. Aber damit es nicht nochmal passiert, natürlich, das machen wir jetzt auch nochmal, dass wir das schon mal leise schalten.
Ja.
Während einer Vollnarkose ist der Stoffwechsel im Körper total auf einem niedrigen Niveau gestellt und der Stress ist weg. Und währenddessen ist dann der Patient, sehen wir gerade schon, die Beatmungsmaschine hat einen deutlich höheren Sauerstoffgehalt im Blut als normal atmet. Mhm. Also alles ist eigentlich dafür gemacht, damit das Ganze gemütlich ist. Und die Geschichte mit den Hirnzellen, die sterben während der Narkose, da kann ich dazu schlicht und einfach nur sagen, einfach eine Geschichte.
Ja.
Haltlos.
Okay. Ja, also das ist das, was ich auch immer meine oder versuche den Patienten, wenn sie mit mir darüber sprechen, zu vermitteln. Während der Narkose ist man eigentlich besser überwacht als sonst im ganzen anderen Leben. Sowohl Herzfrequenz, Blutdruck und so weiter, Sauerstoffsättigung, alles angeht.
Das sind am Narkosegerät, was man sieht, so rechts und links, diese ganzen Vitalparameter. Also so überwacht ist man eigentlich, außer während einer Narkose nur auf einer Intensivstation.
Ja,
das sind
genau
die gleichen. Also Herzfrequenz wird die ganze Zeit gemessen, ein Sauerstoffgehalt im Blut wird gemessen, das EKG ist permanent auf dem Bildschirm und der Blutdruck wird dann die ganze Zeit auch in alle 3 Minuten nochmal gemessen und bei Bedarf, wenn wir sehen, da ist irgendwas instabil, permanent gemessen.
Ja, gut, bei der Narkose, also bei der allgemeinen Anästhesie, da gibt es ja verschiedene Formen. Kannst du da vielleicht kurz was zu sagen?
Also, wenn wir das erstmal verstehen, das ist auch interessant für die Leute zu wissen, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die meisten Ärzte wissen das erstmal. Bei der Narkose gibt es eigentlich so zwei Faktoren und so einen dritten Faktor, wie das überhaupt geht, und dann gehen wir auf die Formen.
Ja.
Das eine Medikament bringt das Schlafen.
Ja.
Und wenn ich jetzt mal ins Bett gehe und schlafe ich ein und das ist gut, aber da kommt einer und kann Hallo sagen und kann mich aufwecken.
Ja, genau.
Also schützt man den Schlaf mit anderen Maßnahmen, damit das nicht aufgeweckt wird.
Ja.
Bei uns zu Hause heißt das hier, wie im schönen Studio hier mal so alles abdunkeln und leise stellen und Handy ausschalten und so. In der Narkose heißt das, neben den Medikamenten, die man für den Schlaf gibt, gibt man auch starke Schmerzmittel, weil das ist das, was jemand aus einer Narkose sogar heraus aufwecken könnte. Also aufwecken,
das
bitte
heißt,
hier nicht breit nehmen, aufwecken heißt bewegen und dann Narkose, aber das kriegt man nicht mit.
Also das Schmerzmittel dient dazu, dass ich als Operateur dann den Hautschnitt machen kann und der Patient sich nicht dagegen wehrt.
Genau, oder die Narkosetiefe immer noch sehr tief bleibt.
Ja.
Und mit diesen zwei, ich nenne das immer so wie Pedale wie beim Auto, wie eine Automatik und dann die braucht man beide, also so Gas und Bremse. Hier ist das natürlich supportiv, die beiden Maßnahmen. Dann gibt es einen dritten Pedal, was man aber nicht immer braucht, sondern entweder nur für kurze Phasen oder bei bestimmten Operationen, nämlich die sogenannte Muskelrelaxation.
Genau. Ja,
das ist nämlich die dritte Komponente in diesem Dreierkonstrukt. Das heißt, der Patient schläft tief, der hat keine Schmerzen, der wird nicht aufgeweckt, aber die Reflexe, die halt in uns einfach built-in im Körper sind, die kann man nicht ausschalten. Und da muss man manchmal Medikamente geben, die dann dafür sorgen, dass dann die Muskeln einfach sich überhaupt nicht mehr rühren. Und das sind einfach die drei Komponenten. Und jetzt von dem hier, und da kommen jetzt die verschiedenen Formen, dieses Schlafmittel, den kann ich natürlich entweder über Narkosegase geben. Ja. Und ich schaue mal hier, jawohl, ganz rechts auf diesem Narkosegerät, das sind so wie zwei kleine Töpfe da so in der Mitte, dem rechten Monitor. Das ist so ein Gastopf und entweder inhalativ, also durch die Beatmungsluft, bekommt man dieses Schlafmittel. Oder man kann es natürlich über die Kanüle, über die Vene permanent geben. Und ich sag mal, irgendwann, ja, so Ende 90er Jahre gab es einfach eine Revolution in der Anästhesie. Es war wirklich revolutionär, die Entdeckung von Propofol, was viele Leute kennen. Ja. Das ist einfach, dass das permanent die ganze Zeit gegeben werden kann und von seiner pharmakologischen, medizinischen Zusammensetzung, wenn ich das abstelle, ist die Wirkung dann nach wenigen Minuten wieder komplett weg.
Ja. Und das nennt sich dann
totale intravenöse Anästhesie, weil das Schmerzmittel muss ich sowieso über die Vene geben.
Ja.
Also gibt man beide über die Vene und das ist die sogenannte TIVA, die totale intravenöse Anästhesie.
Und das ist das, was ihr hier typischerweise macht.
Genau, also die andere mit Gas heißt inhalative oder balancierte Anästhesie, Balance zwischen Beatmung und Kanüle und die andere ist totale.
Ja, also ich meine, ich war nun ja auch viel an anderen Häusern tätig und an einem meiner Vorhäuser war also die Inhalationsnarkose das Typische. Ja. Und wenn ich den Vergleich hier sehe, muss ich sagen, also ich sehe den Vergleich an den Patienten postoperativ,
dass sie
viel schneller wieder wach sind.
Ja, ne? Sonst sind häufig
wacher. Also häufig war es so, wenn man nachmittags nach einer Operation zum Patienten gekommen ist und er hatte eine Inhalationsnarkose, dann war der doch sehr müde und war schlecht zu mobilisieren und das ist jetzt anders. Jetzt sind auch nach großen Operationen sitzen die manchmal dann schon 3 Stunden später am Tisch.
Ja. Es ist natürlich nicht nur unser Ziel, dass der Patient hinterher wacher ist. Der eine oder andere Patient möchte eigentlich nach der Operation eher sich ausruhen, aber das ist ein wunderbarer Nebeneffekt der ganzen Sache. Viel wichtiger sind einfach andere Sachen, die man mit der totalen intravenösen Anästhesie erreicht, ist nämlich dieses Kältezittern häufig. Ja. Und natürlich sind sie dafür bekannt, dass sie etwas weniger Häufigkeit von Übelkeit und Erbrechen. Mhm. Wer die Lösung für Übelkeit und Erbrechen in der Anästhesie irgendwann mal erfindet, das wird die Welt auch nochmal neu revolutionieren.
Ja.
Aber ein Schritt auf diesem Weg war die TIVA.
Ja, also das merke ich auch, dass also Übelkeiten deutlich seltener geklagt werden, als das sonst der Fall war. Ja, wir machen ja nur viel Roboter.
Das andere aber möchte ich nicht verteufeln. Manchmal brauchen wir dieses andere.
Klar.
Und das ist ein etabliertes Verfahren, breiteste Verfahren, was es gibt mit der Inhalation. Aber halt, wenn man die andere Möglichkeit hat, wie bei uns, und dann ist das sicherlich angenehmer.
Jetzt machen wir ja viel Roboterchirurgie. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die von eurer Seite, von anästhesiologischer Seite da zu beachten sind?
Ja, also wie bei allem gibt es immer Vorteile und Nachteile. Wenn ich sage, robotische Chirurgie jetzt mal bei zum Beispiel Prostata-Eingriffe oder bei Nierensektionen, muss ich es immer vergleichen, was ist, wenn das offen wäre.
Ja.
Und was anästhesiologisch, was das Vorgehen in der Anästhesie betrifft, ist das ein, wie immer, so Vorteile, Nachteile. Ich will nicht sagen Fluch und Segen, aber es sind immer so da und da das eine oder andere Vorteil. Es ist deutlich aufwendiger in der robotischen Chirurgie.
Ja.
Das Thema der Lagerung des Patienten jetzt mal während der Narkose.
Ja.
Da gibt es die extremen Lagerungen, also zum Beispiel Kopftieflage, damit das ganze Eingeweide dann...
Ja, das ist bei Beckeneingriffen, also Prostata. Bei Niereneingriffen ist das nicht so, das ist eine Seitenlagerung. Das ist
Seitenlage und dann ist der Arm so erstmal so komisch. Ja. Und das ist genau ein Teil der Aufgaben des Anästhesisten.
Ja, okay. Der
ist nämlich, das habe ich gemeint mit dem Verteidiger oder Rechtsanwalt des Patienten, der hat die Augen die ganze Zeit auch aufzubleiben, nicht nur auf die Überwachung, sondern liegt der Arm auch korrekt noch? Ja. Ist da irgendetwas, was das ist?
Das ist auch etwas, worauf sich der Operateur natürlich nicht konzentrieren kann.
Absolut, der ist voll in seinem Fokus und das ist auch völlig physiologisch und normal. In der Nacht schläft unser einer auf seinen Arm.
Ja.
Aber was macht der? Der wird aufgeweckt von sich selbst, von seinem
Inneren
und dreht sich um.
Ohne es zu merken.
Gut.
Ja, genau.
Ja. Während der Narkose, Gott sei Dank nicht möglich. Ja. Sonst wird es schwierig, mit dem Roboter ihn zu befolgen.
Ja, genau. Ja, gut. Ich glaube, so die wesentlichen Dinge haben wir. Oder hast du noch etwas, was du ergänzen willst zur Anästhesie?
Keine Angst.
Keine Angst. Okay, das ist ganz wichtig. Keine Angst. Ja.
Also es war furchtbar in meiner Zeit in der Herzchirurgie früher in der Uniklinik.
Ja.
Da kommt der Patient mit maximal schlechter Herzfunktion und hat eine Wahrscheinlichkeit von vielleicht 20 oder 30%, dann die Operation erst gar nicht zu überleben.
Ja, okay.
Und dann kommt man zur Aufklärung und dann sagt er als erstes immer zum Anästhesisten, ach, ich habe am meisten Angst vor der Narkose. Ich meine, der Anästhesist muss sich natürlich in dem Augenblick erstmal zurückhalten und sagen, wenn ich Sie wäre, hätte ich mir Gedanken erstmal um die Operation mit der Narkose.
Ja, klar. Ja.
Also, es gibt keinen Grund für die große Beunruhigung für die Anästhesie. Mhm. Und wichtig ist aber, dass man miteinander vorher gut redet, dass man weiß, was der ist.
Ich glaube, ein kurzer Aspekt, vielleicht auch noch wichtig, hier bei uns in der Privatklinik, Klinik Belletage, haben wir natürlich nur extrem erfahrene Anästhesisten. Das heißt, ihr habt alles gesehen und wisst mit allen Dingen.
Ich weiß nicht, ob alles ist, aber ich behaupte mal.
Mit extrem vielen Sachen und das ist.
Oder wenig nicht gesehen.
Ja, genau. Das ist auch ein Vorteil, was den Patienten eigentlich eine zusätzliche Sicherheit geben kann.
Tatsächlich, dieser Fakt ist immer ein Vorteil für den Patienten, aber auch der zweite Vorteil einer Privatklinik jetzt in diesem Konstrukt, so wie wir es bei uns hier ausleben in der Klinik Belletage gemeinsam, ist, der Patient als Chirurg ist dein Patient, wenn er dich gesehen hat, in Urokompetenz, später in der Klinik, tagsüber ist er dein Patient, nachts ist er auch nach deinem Patient, wenn irgendwas ist.
Ja.
Und bis zur Verabschiedung. Und ähnlich ist die Situation, wir haben zum Beispiel hier keine Stationsärzte jetzt mal in dem Sinne, wo dann der Patient von einem Stationsarzt später betreut wird. Und das sind aber dann die Stationsärzte so für Kleinigkeiten. Also man muss jetzt nicht dich anrufen, weil der Patient Schmerzen hat oder irgendetwas. Und da ist ein großer Vorteil, wir die Anästhesisten in der Klinik Belletage übernehmen auch die Betreuung später auf der Station. Also so für alle Schmerzangelegenheiten. Hier ist etwas angeschwollen, hier ist etwas nicht in Ordnung und die Leute haben schon Erfahrung genug, um dann schnell zu gucken, Rücksprache halten, wenn nötig.
Okay, gut. Gerhard, vielen Dank und Fazit, keine Angst vor der Narkose. Ja. Vielen Dank, dass du da warst und dich den Fragen gestellt hast. Und wenn es gefallen hat, wie immer, liken, abonnieren, kommentieren und teilen. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.